Worauf kommt es im Leben wirklich an? Wie reagieren Menschen in der Grenzsituation des Lebens, wenn Schwierigkeiten kommen oder wenn Dinge kommen, die einfach nicht kalkuliert sind, Schicksalsschläge, was immer es sein mag? Darüber ist viel geschrieben worden, darüber ist auch viel gesungen worden übrigens. Kennt ihr das Lied, du musst doch nur den Nippel durch die Lasche ziehen? Kennt ihr das? Und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen, da erscheint dann ein Pfeil, wenn du drauf drückst, dann geht die Sache auf rüber, er singt. Und in der letzten Strophe heißt es, da steht er vom Himmelstor und will da rein und kommt nicht rein. Und da sieht er ein goldenes Schild und drauf steht, du musst doch nur den Nippel durch die Lasche ziehen und so weiter und so weiter. Und schon geht das Himmelstor auf. Also Leute, das wäre mir viel zu kompliziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Viel zu kompliziert. Das geht deutlich einfacher. Und wir haben so eine Geschichte, die wir in der Bibel lesen, wo wir das entdecken, dass es deutlich einfacher geht. Und diese Geschichte möchte ich euch mal so ein wenig vorlesen. Apostelgeschichte 16 in der Bibel nachzulesen ab 22. Es gab mal wieder eine Stresssituation. Paulus und Silas, der erste große Apostel, war unterwegs in verschiedensten Städten, um Gemeinden zu gründen, um Menschen die Botschaft von Jesus Christus zu bringen. Und da war dann eine Frau, die war dämonisch belastet und in dieser dämonischen Belastung hat die viel, viel Geld verdient, beziehungsweise ihr Arbeitgeber hat viel Geld damit verdient und die nervte Paulus, die hat ihn gestalkt und irgendwann hat er gesagt zu diesem dämonischen Geist, fahr aus dieser Frau. Hat der dämonische Geist auch getan und in dem Moment war die Geldquelle des Arbeitgebers versiegt. Er verdiente mit dieser Frau kein Geld mehr und das hat die richtig sauer gemacht. Und dann hat sie eine Aufruhr angezettelt und in diesem Gefolge dieser Aufruhr sind Paulus und Silas ins Gefängnis geworfen worden. Zwar mit der Begründung, sie schaden der Wirtschaft der Stadt. Was für ein Blödsinn. Aber es gibt nichts, was es nicht gibt unter der Sonne. Lesen wir mal die Geschichte. Eine große Volksmenge hatte sich gegen Paulus und Silas zusammengetragen, eben aufgrund dieser Geschichte, die ich ihm erzählt habe. Und die Beamten erteilten Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Man war damals nicht so zimperlich. Das ging immer ziemlich zur Sache. Das ist heute glücklicherweise in vielen Ländern ein wenig anders. Sie wurden geschlagen und anschließend in Gefängnis geworfen. Der Gefängnisaufseher erhielt Anweisung, sie streng zu bewachen, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Ich habe da ein Bild, ihr seht das in der Präsentation. So in etwa muss man sich das vorstellen. Das war ein Holzblock, wo die Füße eingepfercht wurden, also eingeschlossen wurden. Man konnte sich nicht bewegen. Und wenn man mal ein dringendes Bedürfnis hatte, und so weiter, ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht gerade so angenehm. Ratten laufen da auch ein paar rum. So war das da wirklich. Und in dieser missligen Situation saßen Paulus und Silas unschuldig. Nur weil sie das Evangelium gepredigt haben und nur weil irgend so ein, Geschäftsmann sie angeklagt hat. Was würde ich in dieser Situation tun? Meckern? Jaulen? Quaken? Nach dem Rechtsanwalt schreien? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall keine schöne Situation. Die Geschichte geht aber weiter. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten zu. Musik und Gesang hatte schon immer eine ganz besondere Bedeutung im Reich Gottes, schon immer. Und was ich in der letzten Predigt ja auch sagte, letzte Woche, dass Musik auch oft Herzensöffner sind. Und dass es uns Menschen gut tut, manchmal zu singen oder besondere Musik zu hören. Es tut uns einfach gut, es tut der Seele gut, mir jedenfalls. Und statt zu meckern und statt zu quaken, zu schimpfen, die Ungerechtigkeit anzuprangern, fangen diese beiden an, einfach zu loben, Gott anzubeten mit Liedern. Finde ich toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Es zeigt, welche Geisteshaltung ein Stück weit auch dahinter steht. Einfach zu singen. Und ich glaube, es hat den anderen Gefangenen in dieser misslichen Situation des Kerkers auch sehr, sehr gut getan. Und so wie wir das ja eben auch schon hörten in dieser Geschichte, in der Anmoderation,
Manchmal ist es gut, wenn man in der Krisensituation des Lebens innehält und sich auf das beschränkt, was wesentlich ist. Und wenn man dann seinen Blick zu Gott wendet und anfängt, einfach stille zu werden vor ihm, zu loben, zu danken, anzubeten, dann bekommt Gott auch ganz andere Möglichkeiten, wie er wirken kann und was er vor allem wirken kann. Und die Geschichte geht entsprechend weiter. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis auf die Grundmauern erschüttert. Die Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Das ist ein Wunder Gottes, gar keine Frage. Der Gefängnisvorsteher wachte auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, die Gefangenen seien geflohen, deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Grenzsituation des Lebens. Doch Paulus rief ihm zu, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Da verlangte der Gefängnisvorsteher Licht, lief in das Innere des Gefängnisses und fiel zitternd vor Angst vor Paulus und Silas auf die Knie. Dann führten sie hinaus und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie erwiderten, glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus. Dann verkündigten sie ihm allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus. Er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Schließlich brachte er sie zu sich, gab ihnen zu essen. Und alle, die in seinem Haus, freuten sich, nachdem sie nun zum Glauben an Gott gefunden hatten. Zu Unrecht saßen sie im Gefängnis, Paulus und Silas. Aber das stört Gott nicht. Gott hat Macht genug zu wirken, was immer er möchte. Und dann kommt dieses übernatürliche Ereignis, dieses Erdbeben, was buchstäblich die Ketten sprengt. Und was für die einen ein Grund echter Freude ist, ist für den Gefängnisaufseher ein Grund echter Verzweiflung. Er war für die Gefangenen verantwortlich. Ihre Flucht hätte bedeutet, dass man ihn zur Rechenschaft ziehen würde. Und damals wurden solche Fälle im Regelfall mit dem Tode bestraft. Und um dem zuvorzukommen, dass er womöglich am Tag drauf getötet wird, wollte er sich selbst töten. Eine Grenzsituation im Leben. Gott greift ein. In der Grenzsituation des Lebens stellen Menschen ganz viele Fragen. Und die meisten Fragen verblassen ganz schnell, weil sie in einer Grenzsituation unwichtig sind. Die wichtigste Frage, die im Angesicht des Todes bestehen bleibt, ist, was hat denn vor meinem Schöpfer, wenn ich gleich vor ihm stehen müsste, wirklich Bestand? Was hat denn Bestand? Wie komme ich zu Gott? Was muss ich tun, damit Gott mir gnädig ist? Das war ja die Frage dieses Mannes. Und wenn ich, Jörg Hartung, heute sterben sollte, ich weiß, wo ich dann hingehe. Warum weiß ich das? Warum muss ich mir diese Frage nicht mehr stellen? Klar, weil ich darauf längst eine Antwort gefunden habe und weil mir Gott vor allem diese Antwort bestätigt hat. Darum muss ich mir diese Frage nicht mehr stellen. Ich weiß, dass ich zu Gott in die Ewigkeit gehe, wenn ich auf dem Weg nach Hause nachher einen Unfall haben soll und bin tot. Ich weiß es, weil Gott es mir bestätigt hat. Aber wie komme ich dahin, zu diesem Wissen? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Und ich möchte über drei Dinge mit euch nachdenken heute. Das sind diese drei Dinge. Gott fängt mit mich an, in unserem Leben zu handeln. Er macht sich bekannt, zum Beispiel durch übernatürliche Taten wie in dieser Geschichte. Und Gott hat tausende und abertausende Möglichkeiten, wie er sich in unserem Leben bekannt machen kann. Gott möchte denn dafür sorgen, dass wir die Botschaft des Evangeliums hören und Gott ruft Menschen zum lebendigen Glauben. Der erste Umstand ist, dass Gott sich bei uns in unserem Leben bekannt macht. Wenn ich jetzt mit dem Mikrofon durch die Reihen gehe und würde fragen, Simon oder Johanna oder wer immer hier jetzt sitzt, wie hat sich Gott in eurem Leben bekannt gemacht? Ich glaube, jeder könnte so seine ganz eigene Geschichte erzählen. Und jeder hat eine andere Geschichte. Es gibt nicht die eine Geschichte. Und das ist gut so, dass Gott sich auf ganz, ganz viele Methoden und Art und Weisen bekannt machen kann. In den seltensten Fällen ist es so ein Spektakel. Ja, frei nach der Schützengraben-Mentalität. Herr, wenn du mich hier jetzt rausholst, dann. Und plötzlich erleben sie, wie ein Wunder geschieht und die Menschen kommen da raus. Also diese großen, großen Dinge erleben eigentlich die wenigsten Menschen. Sondern Gott kommt oft ganz klein in unser Leben. Ganz zart. Vielleicht durch eine Begegnung, durch einen Menschen. Oder. Gott hat, wie gesagt, viele Möglichkeiten. In dieser Geschichte war es ein Erdbeben. Die Befreiung von Paulus und Silas als Zeichen für sie, aber eben auch als ein Zeichen für diesen Gefängnisaufseher. Und als er den Ruf von Paulus hört, stoppt er sein Vorhaben der Selbsttötung. Zwei Fragen bleiben ihm übrig. Was ist hier gerade geschehen? Was geschieht nach dem Tode? Und die zweite Frage, wenn es doch einen Gott gibt, wie würde er mein Leben bewerten? Denn jeder Mensch, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, hat ein intuitives Wissen, dass es einen Gott geben muss, dass es einen Schöpfer gibt, dass ich irgendwann mal vor irgendjemanden zur Rechenschaft gezogen werde. Jeder weiß das. Ganz tief in seinem Herzen. Auch wenn die Kultur, Prägung oder wer auch immer das tot macht sofort. Aber ganz tief drin ist es. Irgendwann stehe ich einmal vor meinem Schöpfer und da muss ich Rechenschaft ablegen. Was kann ich dann sagen? Dieser Mann hat sein Leben erhalten. Aber große, große Angst. Weil er jetzt an diese Grenzsituation und an diese Grenzfragen kam. Das sind nur Bruchteile von Sekunden. Aber diese Fragen schießen einem durch den Kopf. Und er hat keine Antwort. Darum diese Angst. Er hat buchstäblich Todesangst. Ich erinnere mich noch gut in meinem Leben, ich war damals etwa 15 Jahre alt, ganz anderes gelagert. Wie gesagt, bei mir gab es kein spektakuläres Ereignis, wie Gott sich bekannt gemacht hat. Aber ich durchlitt eine echte Identitätskrise. Das haben viele Menschen in dem Alter zum Erwachsenwerden, machen sie das durch, ich auch. Keine Ausnahme. Das ist was völlig Normales, in dieser pubertierenden Zeit Krisen zu erleben. Wo Dinge hinterfragt werden, wo ich hinterfragt werde, wo ich mein Leben im Leben finden muss. Bei mir stellte sich in ungeahnter Heftigkeit ernsthaft immer wieder die Frage, warum lebst du eigentlich, Jörg? Was macht dein Leben eigentlich aus? Ist das alles hier Schule, ein bisschen Partys, ein paar Freunde, ein bisschen abhängen? Ist das alles? Und wenn das so weitergeht, Abitur, Beruf, nichts Veränderung im Leben? Und dann hat sich Gott mir vorgestellt, ganz persönlich. Wie? Kommt gleich. Mein damals kritischer, unreflektierter Kinderglaube bekam verschiedenste Einflüsse, setzte sich verschiedensten Einflüssen aus. Es ist eine gesunde Phase, wenn eine kritische Glaubensphase kommt. Sie ist gesund und sie gehört dazu zum Leben. Und wir müssen dann Fragen beantworten. Und Gott hilft uns dabei. Manchmal sind es Bücher, manchmal sind es Menschen, manchmal ist es eine Veranstaltung. Egal, Gott hat viele Möglichkeiten. Und manchmal ist es auch ein übernatürliches Ereignis wie hier. Bei mir war das 1972, ist lange her, eine winzige Kleinigkeit. Wir bekamen damals im Konfirmandenunterricht die Aufgabe, eine Abschlussarbeit zu schreiben, was uns alle tierisch genervt hat. Und damals, 1972, gab es in Hamburg, die Älteren wissen das vielleicht noch, die sogenannten Jesus People. Es gab nur so eine Jesus People Bewegung in Hamburg. Kam von Amerika, das waren die Spät-68er und so weiter, kam mal rüber. Und die waren in damaligen Jesus-Center in Hamburg ansässig. Also bin ich hin ins damalige Jesus-Center, Herbert Krause, Bernshoffstraße noch weiter. Das gibt's ja immer noch, das Jesus-Center, sind heute woanders. Und habe gedacht, die interviewst du mal und das bringst du zu Papier und gibst als Arbeit ab. Und dann schafft Gott als zweites Umstände, wie wir das Evangelium hören können. Der Gefängnisaufseher wusste sofort, hier ist ein übernatürliches Ereignis und diese beiden Männer, die wir eingebuchtet haben, die sind unschuldig und wahrscheinlich tut Gott hier irgendwas oder wer auch immer, aber das sind die Hauptpersonen, warum wahrscheinlich sowas hier passiert ist. Und der fällt auf die Knie, das war damals so ein Zeichen, vor diesen beiden Männern und sagt, was soll ich tun? Was soll ich tun? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Einfache Menschen, Boten Gottes, erklären diesem angsterfüllten Mann nun, wer Gott ist, wie Gott ist, warum Jesus Christus, was Jesus Christus für eine Bedeutung hat und fassen das dann zusammen in diesem Satz, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet zusammen mit allen in deinem Haus. Und dann verkündigen sie die Botschaft des Evangeliums. Paulus spricht diesen Gefängnisaufseher direkt an. Im Gegensatz zu ihm ist Paulus ruhig und gelassen. Er begreift in diesem Erdbeben Gottes übernatürliches Handeln. Er erkennt die Situation dieses Mannes und er weiß genau, jetzt muss ich schon, das darf ich nicht schweigen. Jetzt muss ich meinen Mund öffnen. Jetzt muss ich meinen Glauben bekennen, bezeugen. Und er wird diesem Gefängnisaufseher viele Fragen beantwortet haben. Wie bekomme ich denn Frieden mit Gott? Wie bekomme ich das ewige Leben? Wie kann ich denn ein Christ werden? Wie kann ich denn wissen, dass ich in den Himmel komme? Wie kann ich sinnerfülltes Leben haben, das vor Gott Bestand hat? Und diese Frage nach der Erlösung des Menschen ist das zentrale Anliegen dieses Mannes und ist das zentrale Anliegen vieler, vieler Millionen Menschen dieser Welt. Bis in unsere Tage hinein. Und wenn wir mal ganz ehrlich fragen Menschen nach Gott und nach ihrer Beziehung zu Gott, ganz ehrlich, dann werden Menschen ganz ehrlich antworten und sagen, ja, ich glaube an Gott und ich weiß, dass ich vor ihm irgendwann einmal stehen werde und ich glaube, dass da irgendwie was ist. Ich nenne es mal höhere Macht oder wie auch immer. Was haben wir dann nicht für tolle Möglichkeiten, diesen wahren Gott zu bezeugen, den es ja nun wirklich gibt. Paulus sagt nicht zu diesem Mann, leiste viele gute Werke, dann wird irgendein Gott, wie immer heißt, mit dir schon zufrieden sein. Er sagt nicht Religion. Das heißt ja, tu was, dann ist ein Gott mit dir, wie immer heißt, zufrieden. Sondern er sagt Glaube. Er sagt nicht, erfülle erst irgendwelche Bedingungen, bevor Gott sein Ohr zu dir neigt. Er sagt Gnade. Steht in diesem Text nicht, aber werde es ihm sicherlich erklärt haben. Dass Gott ohne Bedingungen, ohne Vorleistung einen Menschen annimmt in seiner Gnade. Er sagt auch nicht, du musst erst ein besserer Mensch werden, damit du die Möglichkeit hast, zu Gott zu kommen. Also 25 Ave Marias, 30 Mal in die Kirche gehen und erst mal ganz mehr zeigen, dass du es ehrlich meinst. Nein, sagt er auch nicht. Weil Gott Menschen so annimmt, wie sie sind. So wie sie sind. So wie sie, wie ihr hier heute sitzt oder die Menschen, die es im Internet mithören. So nimmt Gott uns an. Weil er uns liebt von ganzem Herzen. Und er sagt auch nicht, geh zur Kirche, die regeln das schon. Kirche ist uninteressant. Kirche ist eine Hilfe für Menschen, damit sie im Glauben leben können. Die Gott uns gegeben hat. Aber Kirche gibt nicht, Kirche wirkt nicht Glauben und kann Glauben nicht vermitteln. Das macht Gott immer noch selbst. Das ist auch gut so. Paulus gibt diese ganz einfache Antwort. Glaube, das reicht aus an Jesus Christus. Und dann bekommst du mit Gott ewigen Frieden. Was heißt denn Glaube eigentlich? Es ist längst klar, ich glaube, dass heute noch Regen kommt. Dass das nichts mit Glauben zu tun hat. Längst klar. Sondern Glaube ist etwas ganz, ganz anderes. Als Gott diese Schöpfung ins Leben rief, hat er bewusst den Menschen einen freien Willen gegeben. Er wollte keine willenlosen Marionetten schaffen, sondern Menschen, die selber ihr Leben gestalten und die selber entscheiden, wie sie ihr Leben führen und die selber verstehen, dass sie als Geschöpfe eigentlich hilflos sind, und als Geschöpfe den Schöpfer brauchen, der ihnen im Leben hilft, zurechtzukommen. Dieser freie Wille des Menschen entscheidet, ob er sich seinem Schöpfer unterordnen will oder nicht. Wer an Gott glauben möchte, diesem Schöpfer sich unterordnet, der wird Gott auch persönlich erleben können. Und er wird vor allem erfahren, wie Gott ihm ein erfülltes Leben gibt und das nach dem leiblichen Tod seine Fortsetzung in Gottes Gegenwart in seiner Ewigkeit findet. Gott respektiert aber auch die Entscheidung des Menschen, wenn der Mensch sagt, Gott, nett, aber interessiert mich nicht. Das respektiert Gott. Logisch ist dann auch, dass diese Menschen natürlich nicht erwarten können, dass sie nach ihrem Erdenleben in Gottes Gegenwart sein können. Logisch nicht, wenn ich mich dagegen entscheide, ist das klar. Doch wie kann ein Mensch sich unterordnen unserem Schöpfer im Himmel? Was ist Glaube? Gott ist unendlich heilig, gerecht, Maßstab aller Dinge, Schöpfer. So anders als wie wir Menschen, eben Gott. Gigantisch groß, so groß, dass er einen Kosmos schaffen konnte. So groß. Wir Menschen sind fähig zu allen nur denkbaren Untaten. Das ist das Produkt des freien Willens, der sich Gott eben nicht unterordnet. Ich kann lügen, stehlen, betrügen. Ich kann sogar Menschen töten. Wir sind fähig zu jeder nur denkbaren Untat. Und zu dieser nur fähigen Untat sagt die Bibel Zielverfehlung, weil wir nicht in dem Ziel leben, was Gott sich vorstellt. Oder das alte Wort dafür heißt Sünde. Und weil das so ist, können Menschen von sich aus nicht zu Gott kommen. Da ist eine Trennung entstanden. Und das braucht eine Vermittlung. Und die Bibel hat das einmal so beschrieben, Gott hat den Menschen so sehr geliebt, dass er seinen aus sich selbst geborenen Sohn hergab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott hat jetzt etwas getan, was nur Gott kann. Er nimmt einen Teil seiner Persönlichkeit und umkleidet das mit einer menschlichen Natur. Das persönlich helfende, liebende, erlösende Wesen Gottes kommt als Mensch Jesus Christus auf diese Erde. Von einer Frau geboren, Gott selbst ist der Vater. Dieses Kind in der Krippe ist zugleich ganz Gott und ganz Mensch und wird letztendlich der Mann vom Kreuz, der das tut, was kein anderer kann, die Menschheit zu erlösen. Jesus ist auf diese Erde gekommen, er hat uns gesagt, wie Gott denkt, was in den Augen Gottes richtig und was in den Augen Gottes falsch ist. Und er hat vor allem gesagt, worauf es im Leben ankommt. Es kommt im Leben nicht darauf an, dass wir eine gute Theologie haben vor Gott, sondern dass wir Liebe leben. Dass wir Liebe leben und dass wir das lernen, Liebe zu leben. Und er beweist diese Liebe zu uns Menschen, indem er das Erlösungswerk von Golgatha ans Kreuz geht für uns Menschen. Warum? Wenn meine Beziehung zu Gott gestört ist, und sie ist ja gestört worden, in dem Moment, wo mein freier Wille gesagt hat, Gott, du interessierst mich eigentlich nicht. Und das tradiert sich durch die Generation fort, Jahrtausende über Jahrtausende. Und ich muss also folglich jetzt eine Gegenentscheidung treffen, zu sagen, aber das, was damals geschehen ist, diese Trennung von Gott, die muss korrigiert werden. Und ich, Jörg Hartung, möchte in eine Beziehung zu Gott zurückkehren. Dann brauche ich eine Vermittlung. Ich kann das nicht von mir alleine. Und Gott hat uns diese Vermittlung geschickt in Form von Jesus Christus. Und wenn ich sage, ich möchte zurückkehren in diese Beziehung, die Sünde, die Zielverfehlung des Unglaubens ablegen, dann sagt Gott, da ist der Wendepunkt, das Kreuz, das ist der Wendepunkt. Und wenn du dort all dein Sumpf und all dein Mist und alles, was du falsch gemacht hast, lässt, um Vergebung deiner Schuld bittest, dann wirst du von Gott wieder angenommen, so wie du bist. Das ist das, was Jesus Christus für uns getan hat. Das ist das. So einfach ist das. Nicht von wegen Nippel durch die Lasche ziehen, auf engen Knopf drücken und irgendwelche Werke. Nee. Einfach nur annehmen, was Gott für uns getan hat durch Jesus Christus. Und dann darf ich leben. In Gottes Gegenwart ewig leben. So einfach ist das. Und so wird Jesus Christus zum alleinigen Mittler zwischen Gott und Mensch und schafft für uns die sogenannte Verbindung wieder zu Gott. Die zerbrochene Gemeinschaft ist gekittet. Wir lesen an anderer Stelle in der Bibel, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Menschen vor Gott Gerechtigkeit erlangen können, die Christus für uns am Kreuz von Golgatha erwirkt hat. Und dieses muss ich persönlich annehmen. Das muss ich persönlich annehmen. Das hat etwas mit Glauben zu tun. Ich nehme es an, dass das, was Gott getan hat durch Jesus Christus damals vor 2000 Jahren, für mich persönlich gilt. Das hat etwas mit Glauben zu tun. Und in dem Moment, wo ich das annehme, beschenkt Gott mich mit einem tiefen Segenstrom. Manche sagen auch, der Heilige, das ist der Heilige Geist, den wir empfinden. Der kommt dann in unser Herz. Das ist eine andere Thema. Das war die Predigt vom letzten Sonntag. Hören Sie das gerne nach, auch im Internet. Ja, wie der Geist Gottes in unser Herz kommt und dort etwas bewirkt. Dass wir wirklich als sichtbares Zeichen Kinder Gottes werden. Glauben heißt also, sich felsenfest auf Gott zu verlassen, den Aussagen, die in der Bibel über Jesus Christus stehen, persönlich anzunehmen, die Sünde des Unglaubens abzulegen und sich Gott als unserem Schöpfer unterzuordnen. Glaube durch Jesus Christus heißt, Jesus Christus persönlich kennenzulernen. Es geht um eine persönliche Beziehung. Glaube ist Beziehung und nicht Kopfwissen. Glaube ist Beziehung, nicht Kopfwissen. Ganz wichtig. Damals, 1972, als ich zum Hamburger Jesus Center ging, um meine Arbeit zu schreiben, lernte ich diese Christen kennen. Ihre Ausstrahlung, ihre Liebe zu mir, die Art, wie sie in einer Leichtigkeit lebten und nicht ein Leben, das auf Partys basierte, sondern das echt war, begeisterte mich, beeindruckte mich. Sie erzählten mir von ihrem Glauben, sie erzählten mir von einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Ich stand da, wow, ich habe vorher in der Kirche Jungscharbeit gemacht, ich war in der Jugend der Kirche verankert, ich habe das irgendwie auch ernst genommen, aber ich hatte nie eine Beziehung zu Gott gehabt. Diese persönliche Beziehung fehlte mir. Und das haben mir diese Menschen gezeigt und gesagt, wie es geht. Und am Ende hat eine Frau gefragt, ich weiß noch nicht mal mehr, wie ihr Name war, darf ich für dich beten? Und sie hat gebetet für mich und das hat mir so gut getan. Und ich merkte plötzlich, Gott macht sich in meinem Leben bekannt. Einfache Menschen bezeugen mir ihren Glauben. Und das löste in meinem Herzen etwas aus. Es löste Glauben aus. Gott fing jetzt an, mein Herz als Drittes zu öffnen. Und das hat mein Leben verändert. Und Gott ruft zum lebendigen Glauben, auch in dieser Geschichte. Noch in derselben Stunde lesen wir, wusch der Gefängnisaufseher ihn die Wunden aus. Er und die Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Er brachte sie zu sich, er gab ihnen zu essen und alle freuten sich, dass sie zum Glauben gekommen waren. Dieser Mann hat eine bewusste Glaubensentscheidung getroffen. Wie auch immer die Familie in diesem Prozess mit eingebunden war, wissen wir nicht. Ist sie ins Gefängnis gekommen? Waren die da rausgegangen? Keine Ahnung, sagt uns die Bibel nicht. Ist auch nicht das Entscheidende. Aber wir sehen etwas ganz Wesentliches. Dass Glaube eine persönliche Beziehung ist. Gott ist diesem Mann persönlich begegnet. Und er hat das persönlich angenommen. Und das sehen wir in dieser Geschichte sehr deutlich. Eine sichtbare Glaubensentscheidung, er ließ sich taufen, wie immer sie das im Gefängnis gemacht haben. Ich vermute mal nicht durch Untertauchen, ist auch nicht entscheidend die Form. Und ich glaube auch nicht, dass sie erstmal schnell rausgegangen sind zum Jordan, 3 Stunden Weg hin und 3 Stunden Weg zurück. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass das mit einfachem Wasser im Gefängnis gelaufen ist. Ja? Taufe ist das sichtbare Zeichen, wo ein Mensch erklärt vor den Menschen, die dabei sind, ich glaube an Gott und ich zeige das in diesem sichtbaren Zeichen. Taufe. Das ist nochmal ein eigenes Thema, werden wir an anderer Stelle mal drüber predigen. Ja. Dieses symbolische Handeln, was damit verbunden wird. Das alte Leben ist nicht mehr wichtig. Das neue Leben mit Christus ist wichtig und das dokumentiere ich in der Taufe. Und da beginnt dieses ehrliche, liebevolle Handeln. Sichtbar, er wäscht ihm die Wunden aus, er bewirtet sie. Und am Tag später sehen wir dann ja auch, dass das ein Justizirrtum war, dass Paulus und Silas befreit wurden. Es gab noch mal ein kleines Nachspiel, könnt ihr alles in der Bibel nachlesen. Als ich damals im Jesus-Center verstand, dass es um Beziehung geht, bin nach Hause gefahren, habe das reflektiert, von der Bernstorffstraße damals mit Bus und U-Bahn erstmal zum Hauptbahnhof, und vom Hauptbahnhof musste ich warten, das fuhr immer nur so alle halbe, dreiviertel Stunde der Zug nach Ahrensburg, wo ich lebte. Ich hatte mir vorher noch ein kleines neues Testament gekauft und ich sitze im Zug, Zigaretten raus, im Mülleimer, kleines neues Testament hier in die Brusttasche rein, und das war für mich die persönliche Entscheidung. Das war für mich die persönliche Entscheidung. So unspektakulär ging das. Ohne großes Zeichen, ohne Tamtam, einfach mit einer ganz klaren, im Herzen berührten Entscheidung. Gott, du gibst es, es gibt dich wirklich. Es gibt eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und seitdem lebe ich in dieser persönlichen Beziehung. Die Christen haben mir dann damals im Jesuscenter erzählt, dass es in Ahrensburg auch eine Gemeinde gibt. Und so kam ich sogar in eine Gemeinschaft von Christen. Und so hat mein Leben seine Spur genommen. 45 Jahre ist das nun inzwischen her. Und es erfüllt mich immer noch mit großer, großer Lebensfreude, Christ zu sein. Ich möchte dieses Leben mit keinem tauschen. Worauf kommt es an im Leben? Auf meine persönliche Beziehung zu Gott. Darauf kommt es an. Und die bekomme ich geschenkt, ohne Gegenleistung. Alleine nur durch den Glauben an Jesus Christus. Das war die Frage dieses Gefängnisaufsehers und das war die Antwort, die Paulus ihm gegeben hat. Gott sorgt in unserem Leben für Lebensumstände, dass wir mit ihnen in Kontakt kommen. Er stellt uns Menschen zur Seite, die uns die Botschaft des Evangeliums erklären können. Und er öffnet unser Herz. Alles, was wir tun müssen, ist nur sagen, ja, komm hinein in mein Herz. Hier hast du mein Leben, ich möchte es dir anvertrauen, Gott. Ich möchte mein Leben mit dir teilen. Dann sind wir Christen mit der göttlichen Zusage des ewigen Lebens. Die Bibel sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und das wünsche ich Ihnen und euch allen, diese Gewissheit. Ja, ich habe den Sohn Gottes und damit das ewige Leben. Die wichtigste Frage meines Lebens ist damit beantwortet. Amen.